So, ihr Lieben, heute jetzt der zweite Teil zu unserem Thema Aufräumen mit der Vergangenheit. Soweit ich mich erinnere, hatte ich das im letzten E-Kurs sogar so genannt: Bearbeite deine Vergangenheit, sonst bestimmt sie deine Zukunft. Das ist wirklich wahr und das ist wirklich wichtig. Ich möchte, damit wir wieder so reinkommen jetzt in das Thema und dann die Überleitung auch in den zweiten Teil dieser Sachen, möchte ich eine kleine Wiederholung nochmal mit euch durchgehen, dass vielleicht hat der eine oder andere seine Notizen vom letzten Mal mit, beziehungsweise in Gedanken wird er eines oder anderes wieder wach. Ich bin davon ausgegangen und bin damit eingestiegen, dass das Bearbeiten der Vergangenheit für uns hier und ich denke auch eigentlich, nicht nur eigentlich, allgemein auch für jedes Christenleben zu den Fundamentbausteinen gehört. Wir haben da leider in unserem christlichen Umfeld, beobachte ich das so, leider immer mal ein bisschen eine Schieflage, was wir als Fundament betrachten und befassen uns da mit Dingen, die sicherlich wichtig sind und auch notwendig sind, aber leider lassen wir manche Dinge auch gerne weg. Und wo wir glauben, ja, das ist vielleicht so ein Spezialgebiet. Und bei dieser Sache mit der Vergangenheit, was ja auch sehr in den seelsorgerlichen Bereich geht, in den persönlichen Bereichen, ja, das ist dann irgendwie so ein Spezialgebiet, ist es aber nicht. Es gehört zu den absoluten Grundfundamenten am Start, dass wir unsere Vergangenheit betrachten und uns lösen von jeder sündigen und verkehrten Dingen aus unserer Vergangenheit. Ihr erinnert euch sicherlich, ich habe euch das demonstriert mit so einem kleinen pantomimischen Darstellung, dieser Gummibandeffekt, wie man so gehalten wird und es am Anfang eigentlich gar nicht merkt und man kommt so vorwärts im Glaubensleben und irgendwann ist das Gummiband so stark, so straff gespannt, dass man nicht mehr vom Fleck kommt und wenn man noch ein Stück weiter geht, dieser Rückschlageffekt so stark ist, dass man eigentlich weit hinter den Punkt zurückgezogen wird, wo man eigentlich schon mal war. Das ist kein neues Problem, das ist auch nicht etwas, was wir jetzt als FCG Zwickau neu entdeckt haben und vielleicht über 2000 Jahre der Christenheit nicht bekannt war. Wenn ihr ein wenig euer Wort Gottes, eure Bibel kennt, werdet ihr euch sicherlich erinnern, dass selbst Paulus den ersten Gemeinden schon schreibt, von der Zeit nach, von dem, was ihr alles schon gelernt habt, von der Zeit, wie lang ihr mit dem Herrn geht, müsstet ihr eigentlich jetzt schon feste Speise vertragen. Aber leider ist es so, dass ich euch immer noch mit Milch füttern muss, wie Babys, also wie Anfänger im Glauben. Also dieses Phänomen, dass Menschen schon eine geraume Zeit dem Herrn folgen, und trotzdem einen Entwicklungsstand haben wie Babys. Das gab es damals schon zu Zeiten des Paulus und es ist heute ja fast zur Perfektion gebracht. Wir haben da wirklich traurige Erlebnisse machen müssen, dass Menschen nach Jahren der Nachfolge eigentlich auf der Stelle treten, gar nicht vorankommen. Und eine so eine Grundlage, ich habe auch andere Grundlagen genannt, die alles so fehlen, das wiederhole ich jetzt hier nicht nochmal, aber eine so eine Grundlage ist, dass eben die Vergangenheit nicht so bearbeitet wird, nicht so abgeschnitten wird, wie das Wort Gottes uns sagt. Und worauf ich bei meiner Wiederholung jetzt noch einmal wichtig oder noch einmal hinweisen möchte, es geht hier nicht darum, das ist wichtig, dass wir das sehen, dass es immer enger wird für uns. Oh, was muss ich denn jetzt noch machen? Und da hat vielleicht mein Opa noch eine Sünde gemacht, oh Hilfe, und jetzt komme ich deswegen in meinem Glaubensleben nicht weiter oder irgend solches Käse, sondern es geht hier darum, wenn wir das richtig bearbeiten, heißt das, wir werden frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das ist also eine befreiende Botschaft und nicht eine Botschaft, ach und meine Herren, ach, die tun ja hier uns Detail rein Kram und diese Erbsenzähler in der FCG Zwickau, was soll man da noch alles machen? Oh, das ist ja so eng bei denen. Das ist nicht der Fall. Wenn wir das nicht bearbeiten, werden wir irgendwann wird es eine Kollision geben, wie auch immer die aussieht. Es wird Stillstand geben, es wird Ärger geben, es wird Abfall geben, es wird Lauheit geben. Und was diese Botschaft beinhaltet und als Ziel hat, ist, sie macht uns frei, wenn wir das bedenken, was das Wort Gottes sagt. Ich bin da ein Stück eingegangen, dass das Bearbeiten der Vergangenheit leider oft nicht getan wird. Habe da verschiedene Gründe genannt, dass das Unwissenheit sein kann, kein Unterscheidungsvermögen, falsche Lehre, Auslagerung der Verantwortung oder Angst vor Dingen, denen man möglicherweise nicht gewachsen ist. Wer da entweder nicht da war und das jetzt nicht im Detail sich erinnert oder wer das schon wieder ein Stück vergessen hat, kann sich also, wie gesagt, die Lehre vom ersten Teil nochmal nachhören. Gehe ich jetzt nicht nochmal weiter drauf ein. Und dann bin ich im zweiten Teil des Abends beim letzten Mal darauf eingegangen, was wir denn zu tun haben, wenn wir uns das betrachten, wenn wir in unserem Leben aufräumen. Und da habe ich zum ersten einmal vier Hauptbereiche genannt, die wir uns einmal anschauen müssen in unserem Leben. Einer dieser Hauptbereiche ist dieser ganze Bereich meiner Vergangenheit, meiner eigenen Lebensvergangenheit und die Vergangenheit meiner Vorfahren. Das ganze Bereich Erbsünden, Segen und Fluch, und habe da eine Menge Beispiele genannt, auch das Brechen von Festlegungen und so weiter, gehört alles in diesen Bereich meiner Vergangenheit oder der Vergangenheit meiner Familie. Dort können also eine Menge Bindungen, eine Menge Gummibänder an meinem Fuß angeknödelt sein, die der Teufel mit Genuss dort festgemacht hat und mit dem Willen und mit dem Wissen, da werden sie nicht weit kommen, aber das Wort Gottes ist weiser, Gott gibt uns Aufschluss über diese Dinge, dass wir das beenden können. Einen weiteren Bereich habe ich genannt, den wir bearbeiten müssen, ist der Bereich unserer eigenen Sünden. Was habe ich alles getan in meinem Leben und was widerspricht der Norm und der Ordnung dieses Buches? Und wir haben da auch eine geniale, freimachende Botschaft. Wir haben eben nicht diese Botschaft, oh, jetzt gucken die genau ins Detail und dann stehe ich ja da wie jemand, der sich blamiert und das kann ich ja niemand erzählen. Nein, dieser Bereich aller meiner Sünden, das aufzudecken, ans Licht zu geben, ans Licht zu bringen und es im Gebet durch das Blut Jesu vergeben zu lassen, indem ich Buße tue, indem ich im Gebet klar äußere, Herr, es tut mir leid und das war falsch. Ist auch ganz wichtig, wenn wir auf dem Bereich sind, der Sünden zu bekennen, werdet konkret. Nennt die Dinge beim Namen. Ich habe das sehr oft in Seelsorgen so ein Wischiwaschi erlebt und ja, Herr, du weißt, was mir alles leid tut und du siehst jetzt mein Herz und ich bitte, dass du mir das jetzt alles vergibst. Das sind alles solche Dinge, wo die Menschen am Ende im Kern nicht bereit sind, sich wirklich zu demütigen. Egal wie schwer die Sachen sind, das Blut Jesu ist stärker und wir sollten es nutzen, damit wir dort in den Bereich hineinkommen. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und deswegen habe ich in diesem Bereich da sehr Wert drauf gelegt, das im Detail und euch ermutigt und viele Beispiele genannt, das wirklich im Detail anzuschauen, was war denn los in meinem Leben, was ist zurzeit los in meinem Leben und passt das, wenn ich das mit dem Wort Gottes vergleiche. Dann habe ich angesprochen den Bereich meiner Verletzungen. Alles das, was mir zugefügt wurden, meine Schmerzen, diese Dinge, wo ich ungerecht behandelt wurde und so weiter. Und wir haben dann den Bereich Vergebung angeschnitten. Und das möchte ich an der Stelle, dann wenn ich mit meiner Wiederholung fertig bin, möchte ich zu dem Bereich Vergeben und Vergebung das noch etwas vertiefen. Obwohl das insgesamt zu meinem Konzept hier war, es nicht ganz so geplant. Aber wir hatten uns auch letztens mal darauf verständigt, dass wir doch zu dem Thema Vergeben, der ganze Bereich meiner Verletzung und dass ich das vergeben muss, dass es sich lohnt und wichtig ist, dort nochmal etwas zu verweilen und das nochmal deutlicher zu beleuchten vom Wort Gottes. Und das werde ich nachher auch tun. Zum Schluss war dann noch eins der wichtigsten von den Oberbereichen, also wie gesagt, meine Vergangenheit, meine Familie, meine eigenen Sünden, meine Verletzungen und noch der Bereich meines Charakters, meines Ichs, meines Egos, meiner Veranlagung und dass wir dort, das habe ich auch deutlich ausgeführt, dass wir dort ganz sehr in den Bereich hineinkommen, wo wir unsere Geschwister brauchen. Und dort ist auch der Bereich, der für mich auch mit einer der höchsten Anforderungen stellt im zwischenmenschlichen Bereich, im Leben als Gemeinschaft miteinander, weil dort in dem ganzen Bereich meines Charakters, meiner Angewohnheiten und meiner Dinge kommen halt Dinge zutage, die dann oftmals auch mich persönlich angreifen oder wo dann solche Dinge, wo wir merken, dass da noch viel Stolz mit einer Rolle spielt und so weiter. Okay, das waren also so die wichtigsten ersten Dinge. Und darüber hinaus werde ich dann im zweiten Teil noch einige Bereiche nennen, die mir auch wichtig sind, die wir in Bezug auf die Vergangenheit, auf den Bezug auf dessen, wie gehe ich mit diesen Dingen, wie bin ich mit diesen Dingen bisher umgegangen und wie will das Wort Gottes, dass ich in Zukunft damit umgehe. Da werde ich dann im zweiten Teil noch einige Dinge nennen. Aber zuvor, wie gesagt, möchte ich noch etwas vertiefen, dieses ganze Thema der Vergebung. Bevor ich damit starte, möchte ich euch noch herausfordern und euch da im Stück auch eine Aufgabe geben. Diese ganze Botschaft ist nicht dafür gedacht, dass wir hier eine große Theorie aufhäufen und sagen, das war aber schön, was da gute Frank da alles gesagt hat und das ist auch ein netter Aspekt, so kann man das natürlich auch sehen, sondern das Ziel ist, dass ihr etwas tut. Sprich, dass ihr dort, wenn ihr mitbekommt, hier bin ich einfach im Gebet, im Aufarbeiten meiner Vergangenheit noch nicht an dem Punkt, wo ich vom Wort Gottes her sein sollte, damit ich weiter wachsen kann. Dann musst du dir jemanden suchen, einen geistlichen Menschen, einen Mann, eine Frau deines Vertrauens, wo du sagst, ich will hier Dinge ans Licht bringen, ich will hier Ordnung schaffen. Ein Wunsch und eine Möglichkeit ist natürlich auch hier im Rahmen des E-Kurs zu beten und Dinge hier auch anzubieten. Es hat sich aber oftmals erwiesen, dass es auch eine Zeitfrage ist und was auch klar ist, was wir uns, sagen wir mal, auch ehrlich mit uns selbst sein müssen, wenn es wirklich in persönliche Dinge geht, ist es in einer großen Gruppe einfach an vielen Stellen nicht angebracht. Also die Herausforderung an euch mit diesem Thema, ihr müsst etwas tun, ihr sollt etwas tun und sollt da Leute ansprechen, uns als Älteste, diejenigen, die vielleicht schon in der Jups sind, in Jupsleiter oder irgendwelche Freunde, die sie haben, wo sie sagen, hier muss ich mal weitergehen, hier muss mal was gelöst werden, hier muss mal was vergeben werden, hier muss einfach was getan werden. Das heißt also, seid nicht faul. Geistliche Faulheit lädt den Teufel ein. Und seid euch sicher, die Konsequenz, ein konsequentes Glaubensleben hat einen Preis. Also es ist nicht immer ganz einfach zu sagen, jetzt werde ich Dinge mal ans Licht bringen. Jetzt werde ich das mal jemand erzählen müssen. Das ist nicht einfach. Und das glaube ich und das weiß ich und das habe ich selber auch durch. Vor allen Dingen ist es umso schwieriger, wenn das Dinge waren, die du vielleicht schon einmal oder schon zwei oder dreimal bei jemand gebracht hast und hast gesagt, ich will, dass das vergeben wird und es ist immer wieder passiert. Das betrifft zum Beispiel den Bereich meiner Sünden. Ja? Das sind solche Sachen, wo ich euch Mut machen möchte. Die Konsequenz hat einen Preis, aber es lohnt sich. Okay, ihr Lieben. Das soweit zu der Wiederholung. Und seid da auch mutig. Und je genauer ihr das nehmt, diese Sachen in eurer Vergangenheit zu bearbeiten, desto einfacher und desto besser wird es euch hinterher gehen. Nun möchte ich noch einige Sachen vertiefen zu dem Thema des Vergebens. Wir wissen aus dem Wort Gottes heraus und auch aus unserer persönlichen Erfahrung, aus der Erfahrung unseres Gemeindelebens, das Vergeben ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, dass wir aus Vergangenheitsdingen herauskommen. Und dieser Anker, dieser Halteanker, der uns da gelegt wird, ist in den meisten Fällen eben bei Unvergebenheit, bei Unversöhnlichkeit. Ich glaube, solche Dinge, weil wir da selbst etwas tun müssen, ist dieser Anker viel effektiver und viel fester, wie vielleicht ein Anker, der auf dem Gebiet liegt, meiner Vergangenheit und der Vergangenheit meiner Familie. Wenn wir dort Dinge wissen und zu Ohren bekommen, sollten wir das behandeln und sollten dort auch in Riss treten, stellvertretend Buße tun. Aber ich glaube nicht, dass Dinge, wo Leute permanent nicht vorwärts kommen, dass das ganz sehr was mit dem Großvater oder mit der Urgroßtante oder Urgroßmutter vierten Grades im letzten Hinterdorf, was früher mal in Polen lag und wo dann mal irgendwo was war, glaube ich nicht so sehr, dass das der Grund ist und dass wir da viel Zeit und Forschung rein, ja, also da muss was gewesen sein. Und wenn wir das mal finden und wenn ich davon gelöst bin, dann wird mir es besser gehen und dann werde ich zu einem Glaubenshelden. Ich glaube, das ist eine Illusion und viele Leute haben sich das zum Spezialgebiet gemacht, um am Ende von dem Eigentlichen abzulenken. Das Eigentliche, was uns oft ausbremst, sind unvergebene Dinge. Dinge, die wir nicht vergeben und vielleicht auch den Bereich, den ich schon vorige Woche beim letzten E-Kurs genannt hatte, der ganze Bereich meines Charakters. Der natürlich, was ich auch gesagt habe, die Dinge überschneiden sich natürlich auch ein bisschen. Dann liegen gewisse Dinge in meinem Charakter, die sind von Jähzorn geprägt oder von Nachtragen geprägt und schon haben sich diese zwei Gebiete überschnitten und dann kommen wir dort in diesen Bereich, wo wir sehr, sehr gerne vom Teufel festgehalten werden. Es ist ein Fakt, Unversöhnlichkeit hindert Wachstum und Vergebung ist die Tür, durch die du gehen musst, um aus deinem Gefängnis herauszukommen. Das ist wie ein physikalisches Grundgesetz. Es ist einfach so. Wie die Schwerkraft. Ob du daran glaubst oder nicht dran glaubst, an die Schwerkraft, sie funktioniert einfach. Und das brauchst du auch nicht begriffen zu haben, warum jetzt die Schwerkraft so ist, dass wenn ich auf dem Gerüst stehe und mein Hammer nicht festhalte, der Hammer unten ist und hoffentlich nicht der Gesell unten gerade langgelaufen ist. Das musst du nicht begreifen, es ist einfach so. Und ich denke auch, dass die meisten Leute damit kein Problem haben. Und genauso logisch und fest und fundamentiert ist das mit der Vergebung. Wenn du nicht vergibst, wirst du nicht frei. Ob du das glaubst oder nicht, es ist so. Das Wort Gottes sagt in Matthäus 6, Vers 12, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Das heißt also, das Wort Gottes lässt hier auch keinen Spielraum und ist ja auch ganz klar. Das ist auch nicht das Gebiet, wo der Hartwig immer so gerne sagt, es gibt so Dinge, die in der Bibel ganz klar sind. Tu Buße und lass dich taufen, da gibt's gar nichts. Und es gibt Dinge, die sind Schoko und Vanille. Da kann man einfach mal wählen, da kann man sagen, ja, will ich nur heiraten oder will ich nicht heiraten. Das schreibt uns die Bibel nicht vor. Das müssen wir herausbekommen, gemeinsam mit dem Heiligen Geist, welcher Weg der Herr für uns vorbereitet hat. Und hier bei dem Gebiet, vergebe ich das oder vergebe ich das nicht, gibt es nicht Schoko oder Vanille. Da gibt es nur, wenn du den Weg mit dem Herrn gehst, dann musst du vergeben. Und wenn du das nicht willst, dann kriegst du auch nicht vergeben, komme ich noch drauf, dass das ein logischer Rückschluss ist und dass das dann auch nicht mit einem Weg mit dem Herrn zu tun hat. Allenfalls hat das was mit einem religiösen Gangort zu tun in unserem Leben, aber nicht mit einem Weg, wo wir sagen, ich bin ein Jünger Jesu und gehe dem Herrn hinterher. Das gibt es auch in mehreren Parallelstellen. Lukas 11, Vers 4 können wir das auch nochmal lesen, dass wir denen vergeben sollen, weil uns eben auch vergeben wurde. Und da möchte ich noch ein Stück verweilen und möchte euch mit hineinnehmen in das Wort Gottes. Schlagen wir mal gemeinsam auf in Matthäus, das 18. Kapitel. Ja. Und zwar lesen wir dort das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schulden. Als aber der Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich sein Mitknecht ihm zu Füßen und bat ihm und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ der Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Also hier haben wir eine bekannte Erzählung, aber eine der aufschlussreichsten Erzählungen zu diesem ganzen Thema Vergebung. Hier wird uns vor Augen gehalten, was passiert, wenn wir uns eben nicht an das halten, was Gott tut, was Gott von uns erwartet. Hier wird uns vor Augen gehalten, wie Gott uns sieht, wie Gott uns vergibt, und der logische Schluss, hier ist es im negativen Falle dargestellt und auch die Folgen genannt, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Und wir sollten uns diese Sache zu Herzen nehmen. Erster Punkt, den wir daraus lernen können. Uns ist Unmengen viel vergeben. Jede Schuld, die an dir vergangen wurde, begangen wurde, kann nicht größer sein, wie das, was dir vergeben wurde. In jedem Fall ist dir mehr vergeben worden, als was du jemals zu vergeben hast. Weil wir müssen in diesen Gedankengang die Tatsache Gottes einplanen, dass jeder von uns für die Ewigkeit geschaffen ist. Jeder von uns wird ewig leben. Die Frage, die sich hier in diesen 70, 80 Jahren lediglich entscheidet, die wir hier haben in unserem Praktikum, wie es der Axel so schön gesagt hat, am letzten Sonntag, ist, wo verbringst du die Ewigkeit? Das ist die entscheidende Frage. Wo verbringst du die Ewigkeit? In der ewigen Verdammnis, wo Heulen und Zähneknirschen und was auch alles ist, oder verbringen wir sie bei Gott? Was dazu notwendig ist, damit wir das bei Gott verbringen dürfen, ist das absolute Abwaschen aller unserer Schuld. Und in einem Umfang, das kann ich gar nicht in meine Worte fassen, es ist unendlich größer wie das, was wir vergeben müssten. Vielleicht einem Bruder, vielleicht unseren Eltern, vielleicht irgendeinem Verwandten, vielleicht irgendeinem Pastor, vielleicht gab es geistlichen Missbrauch oder irgendetwas, vielleicht einem Ehepartner. In jedem Fall ist uns unendlich mehr vergeben worden. Dieses Gleichnis, was ja nur ein Gleichnis ist und was wir ja auch wissen, dass das immer an irgendwelchen Stellen begrenzt ist. Aber wenn wir uns schon mal die Mühe machen, dieses Verhältnis, was alleine diese Geschichte, die hier Jesus erzählt, gegenüberstellt. Viele Male überlesen wir irgendwelche Zahlen und machen uns ohne die Mühe, aber der Schuldenberg des einen Knechtes war 10.000 Talente. Dem gegenüber war ein Schuldenberg von, jetzt gucken wir mal hier weiter runter, von 100 Denare. Das heißt also, wir müssten erst einmal umrechnen, und die Mühe habe ich mir mal gemacht, wie viel Denare ist ein Talent? Und da kommen wir bei 10.000 Talenten, kommen wir auf 60 Millionen Denare. 60 Millionen Denare war gegenüber 100 Denare, der Schuldenberg. Also 60 Millionen gegenüber 100. Und dieser Knecht wollte diese 100 Denare nicht vergeben, obwohl er die 600.000-fache Schuldenberg hatte. Das ist mathematisch der 600.000-fache Schuldenberg. Also wenn wir das mal nur die Zahlen überlegen, rein mathematisch. 600.000-fache. Die 600.000-fache. Und das ist immer noch nicht zu vergleichen mit einem ewigen Leben. Das sind nur Zahlen, das ist nur Geld, das ist nur, damit es uns etwas vor Augen hält. Also das einmal zu diesem tollen Beispiel, was hier die Bibel nennt. Nun möchte ich noch auf einige wichtige Dinge darauf eingehen. Eine wichtige Sache, die hier ist, dass wir hier Gott als ein Vorbild erleben, dass Gott nicht nur den Knecht, den er hätte festsetzen können, also in Haft nehmen können, dass er sagt, gut, ich erlasse dir deine Haft, du brauchst nicht einen Knast, aber jetzt sei schön fleißig, du hast 6 Jahre Wohlverhaltensphase, dann überlege ich dir, ob ich dir die Insolvenz erlasse und ob eine Restschuldbefreiung gibt, wie das zum Beispiel in unserem rechtsdeutschen Staat eben möglich ist. Er sagt, er lässt ihn frei und er ließ ihm die Schuld. 60 Millionen Denare. Sagt, wisst ihr was? Lass es. Gut. Vergessen. Wir sehen dort eine absolute Großzügigkeit und das Herz Gottes dahinter. Und das sollten wir an diesem Gleichnis lernen. Möglicherweise. Der König verzichtet und hat Erbarmen mit uns. Und wir sollten dies für unser Verhalten als Vorbild nehmen. Der König verzichtet auf sein Recht, uns einsperren zu dürfen, und er verzichtet auf das Recht, uns das abarbeiten zu lassen. Und er vergibt uns und sagt, du bist frei von deiner Schuld, du bist frei von alledem. Ich versuche das so rauszustellen, damit wenigstens in Ansätzen diese Dimension euch klar wird, dass er sagt, das heißt, alles, was ich getan habe, und sogar, wenn ich in der Gegenwart Gottes bleibe in meinem Leben, selbst die Fehler, die ich noch tun werde, selbst dafür ist das Blut Jesu stark genug, dass es mir Vergebung verschafft und ich schuldenfrei bin. Und das sollten wir nie vergessen. Wenn wir zu dem Thema reden, sollte ich dem oder der vergeben oder die Situation. Wir sind immer im Vorbild Gottes, wir sind die absolut Beschenkten. Also Gott gibt uns frei und er verzichtet auf sein Recht. Er entlässt seine Knechte in Freiheit und wir sollten das auch tun. Und dieses Freigeben, was wir hier auch noch lernen können, dieses Freigeben ist ein absolutes, nicht ein Nachtragen, was später wiederkommt. Das ist auch etwas, was wir lernen können. Es gibt andere Bibelstellen, wo Gott sagt, dass er unsere Schuld in die Tiefe des Meeres versenkt und nicht mehr daran denkt. Der Teufel ist genau umgekehrt. Er ist nämlich der Lügner und der Verkläger der Brüder, der das immer wieder vorholt und sagt, glaubst du nicht, du hast doch noch eine Schuld. Irgendwas ist doch nicht in Ordnung. Irgendwas musst du doch noch machen. Das ist der Teufel. Und Gott sagt, vergessen. Ich habe mal einen Vergleich gehört in einer Predigt oder einer Lehre, oder vielleicht habe ich es gelesen, dass wenn du heute eine Schuld bei Gott bekennst und würdest morgen Gott fragen, ich habe dir gestern die Schuld gebracht, ist die heute auch noch vergeben? Würde Gott dich ratlos anschauen und sagen, mein liebes Kind, von was redest du? Ich weiß nicht, von was du redest. Ich weiß nicht, welche Schuld meinst du? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Das ist die Art und Weise, wie Gott vergibt. Und das sollten wir auch so tun. Und jetzt kommen wir auf den zwischenmenschlichen Bereich, auf das, was wir hier auch sehen, diese zweite Geschichte. Jetzt haben wir das uns angeschaut, wie geht Gott mit einem Menschen um, der immens verschuldet ist, ihm gegenüber. Und jetzt kommt die nächste Ebene. Wir und unsere Brüder oder Schwestern, je nachdem. Ich möchte da nochmal eine Aufforderung aus dem Wort Gottes euch vorlesen. Epheser 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also hier sehen wir nochmal im Epheser 4, Vers 32, und da könnten wir noch mehrere Bibelstellen aufführen, dass wir uns einander vergeben sollen, gleich wie auch Gott. Also der erste Punkt, wir können aus diesem Gleichnis nennen, Gott ist unser Vorbild, so geht Gott mit uns um. Und so sagt das Wort Gottes, sollen wir mit anderen auch umgehen. Nun weiß ich, dass das unter uns und mit den Brüdern und Schwestern gar nicht so einfach ist. Weil wir müssen eins wissen. Der Bruder oder die Schwester oder die Mitmenschen werden immer wieder an uns schuldig werden. Die Illusion, jetzt vergebe ich das und dann habe ich Ruhe und dann passiert mir nichts mehr. Wenn Gott gnädig ist und die Person, die es betraf, der du vergeben hast und sie auch mit dem Herrn geht, vielleicht gibt Gott Gnade, dass es mit dieser Person keine Sorge mehr gibt. Aber sei dir gewiss, es steht eine andere Person auf, wo es wieder ein Problem gibt. Die Vergebung oder das Vergeben ist ein Dauerbrenner. Das heißt, in unserem christlichen Leben ist Vergeben ein Dauerbrenner. Das beginnt mit dem von unserem Thema her, dass wir, wenn wir unsere Vergangenheit bearbeiten, müssen wir die Dinge, wenn wir Dinge wissen, wenn wir von Dingen wissen, die uns geschadet haben, die uns missbraucht haben, die uns Ungerechtigkeit widerfahren lassen haben, müssen wir vergeben. Und das ist nicht ein einmaliger Prozess. Ich habe das jetzt mal gemacht und ich habe meiner Mutter vergeben und ich habe meinem geschiedenen Mann vergeben oder was es für verschiedene Sachen gibt, die da uns geschadet haben. Vergebung ist ein Dauerbrenner. Petrus stellt einmal eine Frage an Jesus und sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich gesündigt hat? Und weil Petrus ja schon ein frommer Mann war, sagt er, naja, wenn ich jetzt komme mit dem Angebot, soll ich den einmal vergeben? Sagt er, nein, ich kenne ja schon meinen Herrn siebenmal. Also ich bin so großzügig, also siebenmal kann da bei mir die gleiche Schuld. Überlegt euch das schon einmal das. Schon einmal siebenmal die gleiche Schuld immer wieder zu vergeben. Das wäre doch schon mal eine Leistung, wenn wir wenigstens so weit kämen. Und dann antwortet Jesus ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70. Nicht bis 70-mal, sondern bis 70-mal 7. Das ist die Antwort von Jesus. Das heißt also, das habe ich nochmal rausgesucht aus dem Wort Gottes, um euch nochmal klar zu machen, dass Vergebung ein Dauerbrenner ist. Und was mir da mal aufgefallen ist an dieser Geschichte, und ich glaube, mit anderen Bibellehrern stimmt das auch überein, 7-mal, 70-mal zu vergeben, ist ja jetzt nicht unbedingt unendlich. Das ist noch ganz einfach auszurechnen, es ist 490. Und ich sage mal, Jesus fordert uns ja gar nicht auf, du musst immer vergeben. Also wenn ich jetzt wirklich auf den Buchstaben genau, also irgendwann ist Schluss. Wenn ich das hier lese, Jesus sagt 7-mal, 70-mal, also 490-mal, danach ist Ritze. Könnte man jetzt, wenn man das so nimmt, hier steht es in der Bibel, irgendwann ist Schluss. Und ich möchte euch ein was sagen. Fangt an, eine Strichelliste zu führen, wie der Jan das schon kurz erwähnt hat. Und vergebt mal. Macht euch auf den Weg und vergebt mal 400, bis ihr bei 490 seid. Ich sage dir eins. Du kommst nicht an. Du kommst nicht an bei 490 Mal. Weil so viel Vergebung, die du einem anderen zuteil werden lässt, wird den anderen verändern. Wird die Situation verändern und wird dich verändern, ob das, was du jetzt noch als eine schwere Beleidigung empfindest, vielleicht gar nicht mehr so ist. Ich weiß nicht, wie die Situation ist. Aber worauf Jesus hinaus will, 7-mal, 70-mal zu vergeben, heißt, es ist ein Lebensstil der Vergebung. Das ist das, was wir daraus lernen. Einen Lebensstil der Vergebung. Dass Vergeben ein Dauerbrenner ist, heißt für uns, wir eignen uns einen Lebensstil der Vergebung an. Das ist das, was uns dafür schützt, dass Verbitterung, Rückzug, Verhärtung, die Wurzel der Bitternis wieder rein kann. Und das ist der einzige Weg, uns vor sowas zu schützen. Weil, wenn dir etwas passiert, was dich traurig macht, was dich beleidigt, sei es berechtigt oder unberechtigt, es wird wehtun. Du wirst Wunden haben und keiner von uns ist so cool. Ich bin ja in der Gemeinde, da könnte man sagen, was wir wollen, dürfte das nicht mal weh. Ich habe ja meinen Jesus. Vergesst's. Es wird uns beleidigen, es wird uns wehtun, wir werden Tränen vergießen. Und wenn du das in dein Herz immer weiter reinsacken lässt und lässt das dort schön wachsen, dann wird es der Nährboden sein für die Wurzel der Bitternis. Es wird der Nährboden sein, dass Geschwister sich entzweien, dass du auf Rückzug gehst, dass du sagst, wenn die mich alle verletzen, dann baue ich eine harte Schale um mich auf. Du wirst anfangen, Fassade aufzusetzen. Du wirst anfangen, nicht mehr ehrlich zu sein. Und dich vor dieser Entwicklung, und das verspreche ich dir, dass du diese Entwicklung nimmst, wenn du das nicht bearbeitest, gibt es nur einen Ausweg, dass du diese Dinge vergibst. Und das betrifft sowohl die Dinge, die in deinem Leben schon gewesen sind und vielleicht wie ein Gummiband noch an deinem Fuß hängen, und genauso die Dinge, die in Zukunft noch auf dich zukommen. Vergebung ist der einzige Schutz, der dich bewahrt davor, bitter und enttäuscht zu werden. Ihr könnt jeder dann für euch selber die Situationen anschauen in eurem Leben und stellt euch zu jeder Situation, weil ich ein was auch glaube, die Vergebung ist die Maßnahme, die wichtig ist, dass du frei wirst und dass du Menschen wieder lieben kannst, dass du selber wachsen kannst, dass du selber weiter geistlich vorankommst. Das ist die Vergebung, und du wirst dich besser fühlen. Aber du wirst es möglicherweise nicht oder nur ganz schwer Dinge vergessen, weil sie einfach mal gewesen sind. Dass du ein Kind geschiedener Eltern bist, wirst du wahrscheinlich bei jedem Antrag von irgendwelchen Dingen wieder ausfüllen müssen. Ehestand oder irgendwas. Und du wirst dich wieder daran erinnern. Und stell dir diese Frage ehrlich und offen. Hast du vergeben oder versuchst du nur zu verdrängen? Das ist ein Riesenunterschied. Du musst wissen, hast du vergeben, hast du das vor jemand gebracht, hast du das mit jemand vor Gott gebracht und ist das Blut Jesu da dazwischen gekommen in diese Sache und bist du frei? Das ist sehr, sehr wichtig. Bevor ich zu dem letzten Teil komme, wie dieses Gleichnis dann noch ausgeht, möchte ich euch noch einen 4 Merksätze, und die lohnen sich vielleicht mitzuschreiben, weil die werden dann auch nicht in meinem Konzept stehen, weil das aus einer anderen Lehreinheit ist und ich, wie gesagt, habe in diesem Konzept eigentlich nur diesen Part dieser Vergebung vertiefen wollte. Ich möchte euch ein paar Hilfesachen an die Hand geben, woran merke ich, dass ich vergeben muss. Und mir hat es sehr geholfen und es lohnt sich, dass ihr euch das aufschreibt und dass ihr die Dinge, die euch in eurem Leben betreffen, daraufhin betrachtet und euch selbst daraufhin prüft. Woran merke ich, dass ich vergeben muss? Punkt 1. Wenn ich einer bestimmten Person begegne, kommen ablehnende Gefühle in mir hoch. Wenn ich einer bestimmten Person begegne, kommen ablehnende Gefühle in mir hoch. Dann gibt es natürlich nicht nur Personen, denen wir noch begegnen. Dann gibt es natürlich auch Leute, wo da Dinge vorgefallen sind, die sind vielleicht von deiner Worte aus glücklicherweise schon längst aus deinem Leben heraus. Du begegnest ihnen nicht mehr oder vielleicht leben sie auch nicht mehr. Dann wäre folgende Frage für dich wichtig. Sobald ein bestimmter Name genannt wird, verbinde ich negative Gedanken damit. Sobald ein bestimmter Name genannt wird, verbinde ich negative Gedanken damit. Ein weiterer Punkt, der dritte, woran du merken kannst, dass du vergeben musst. Ich meide gewisse Menschen und gehe ihnen aus dem Weg. Ich meide gewisse Menschen und gehe ihnen aus dem Weg. Und ein vierter und letzter Punkt zu dem Thema, woran du merken kannst, dass du vergeben musst. Ich spüre generell Tendenz zu negativen Gedanken und Misstrauen gegenüber Menschen. Ich spüre generell die Tendenz zu negativen Gedanken und Misstrauen gegenüber Menschen. Der letzte Punkt nochmal. Ich spüre eine generelle Tendenz zu negativen Gedanken und Misstrauen gegenüber Menschen. Ich lese alle 4 nochmal durch, dann habt ihr es nochmal in der Gesamtgeschichte, könnt ihr nochmal mitlesen, ob ihr soweit das alles mitgeschrieben habt. Wenn ich einer bestimmten Person begegne, kommen ablehnende Gefühle in mir hoch. Sobald ein bestimmter Name genannt wird, verbinde ich negative Gedanken damit. Ich meide gewisse Menschen und gehe ihnen aus dem Weg. Ich spüre eine generelle Tendenz zu negativen Gedanken und Misstrauen gegenüber Menschen. Vielleicht nochmal eine kurze Anmerkung zu diesem Punkt. Ich meide gewisse Menschen und gehe ihnen aus dem Weg. Das ist jetzt nicht der logische Rückschluss, dass du mit allen Peinigern oder mit allen Leuten, die du irgendwo in deinem Leben, wo du genau weißt, dass die Menschen meinetwegen ohne Gott leben oder so weiter, wo du sicherlich auch vergeben musst, aber sagst, einen Kontakt werde ich mit den Leuten nicht mehr halten. Also das ist klug und weise und das ist auch legitim, wenn es Leute gibt, die dich weiterhin runterziehen oder die dich negativ beeinflussen und so weiter, dass man irgendwo sagt, hier ist der Schnitt, ich habe vergeben, das Ding ist durch, aber ich halte jetzt keinen Kontakt mehr mit den Leuten. Was ich glaube, was ich auch nur darunter verstehe, ich meide gewisse Menschen und gehe ihnen aus dem Weg, das sind ganz kleine Dinge inmitten der Gemeinde. Inmitten unserer Gemeinschaft gibt's gewisse Leute, die mich einfach mal beleidigt haben und wo ich einfach stocksauer bin. Und wenn da zufällig eine Geburtstagsfeier ist, wo mein Freund und der andere zusammen feiert, und dann sag ich, nee, da geh ich nicht hin. Da treffe ich den ja. Zu dem seinen Geburtstag alleine würde ich sowieso nicht hingehen. Und selbst, und dann in so einer Situation, oh nee, nee, das lasse ich. Schicke ich meine Frau oder irgendwas. Damit es nicht auffällt, ihr lacht, da schicke ich meine Frau. Wir halten das Smiley-Gefäß, unsere Beziehungen sind angeblich alle in Ordnung. Und tief im Herzen sind da Dinge, wo ich Groll habe, wo ich nicht vergeben habe, wo der mal was gesagt hat. Vielleicht in der Predigt und es hat mich angepiept. Ne, da gehe ich nicht mehr hin. Bis der nicht kommt und sich bei mir entschuldigt. Ja, also das sind solche Dinge, wo wir dann merken, du, da müsste man wirklich vergeben. Und jetzt bin ich ja schon in diesem Beispiel an dem letzten Punkt, was wir in diesem Ding lernen müssen und lernen können, dass Gott da auch keine Frage offen lässt, was passiert, wenn ich denn sage, ich nicht. Nö. Das sollte erst einmal jemand mitgemacht haben, was mir da widerfahren ist. Das kann keiner erwarten, dass ich das vergebe. Also nein, also das kannst du gar nicht verstehen. Ja, du als Seelsorger, du hast das ja gar nicht mitgemacht. Das kannst du nicht von mir verlangen. Diese Haltung ist eine sehr dramatische und eine sehr bittere Haltung, wo es wirklich eng wird. Voll Zorn übergab ihn der Herr den Vorderknechten, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Wenn wir nicht vergeben, wird auch uns nicht vergeben werden. Und darüber hinaus öffnen wir die Tür für dämonische Gewalt, für Folterknechte, die uns in Gedanken und bis hinein ins körperlichen Bereich knechten können. Hier auf dieser Welt und in der Hölle erst recht. Das ist eine unmissverständliche Geschichte, auf was wir uns einlassen, wenn wir sagen, das vergebe ich nicht. Wir bleiben selbst in unserem Gefängnis der Bitterkeit und auch Gott kann uns da nicht rausholen. Du musst die Entscheidung und du musst vielleicht deinen Eltern oder Großeltern, vielleicht irgendwelchen Ehepartnern oder irgendwelchen Freunden vergeben. Ohne Vergebung halten wir einander erbarmungslos gefangen in unseren Herzen. Das ist eine Wahrheit und die sollten wir nicht unterschätzen. Was noch passiert, es werden die Pläne Gottes behindert. Weil in Unvergebenheit wird der andere nicht wachsen und wir werden nicht wachsen. Und es ist so. Viele Leute glauben, da, das geht ohne, da habe ich trotzdem den geistlichen Dienst. Es ist eine Illusion. Mit Bitterkeit im Herzen wirst du immer wieder an Grenzen kommen. Und selbst wenn du glaubst, du kannst etwas im Reich Gottes mittun, es wird sich die gleiche Bitterkeit, die du im Herzen hast, die gleiche Unversöhnlichkeit, die Unvergebenheit wieder fortpflanzen. Und was passiert noch, wenn wir nicht vergeben? Wir werden im übertragenen Sinne zu Gefängniswärtern. Wir stehen wie an der Tür einer Zelle und demonstrieren dem anderen, du bist mir noch was schuldig. Du bist mir noch was schuldig. Du bist noch nicht zu Kreuze gekrochen vor mir und hast gesagt, was dir das alles, wie dir das alles leid tut. Denk daran, wie wir begonnen haben mit diesem Gleichnis. Gott hätte auch das Recht, so mit uns umzugehen. Das hat er. Aber er tut es nicht. Weil er uns liebt und weil er sagt, ich will, dass du frei bist und ich will, dass deine Schuld, ich vergebe dir deine Schuld. Was wir dort nicht noch tun, wenn wir nicht vergeben? Wir machen uns eins mit dem Satan. Und wir übernehmen den Dienst des Anklägers. Das ist das, was du tust. Mit der Haltung, nicht zu vergeben, stellst du permanent eine Anklage gegen den anderen auf. Du schuldest mir noch etwas. du hast noch etwas nicht in Ordnung gebracht, du stehst noch in meiner Schuld, du hast noch was zu tun. Das ist das, diese Anklage, was der Teufel Tag und Nacht tut. Er klagt uns an und er holt Dinge hoch vor Gott und sagt, guck mal, deine Kinder, was machen die für negative Dinge? Und all das sollten wir nicht tun. Die Dinge, die wir, in denen wir, wenn wir mit der Vergebung nicht richtig umgehen, gibt es verschiedene Dinge, die uns da auch noch passieren können, Dinge, die, in die wir uns verstricken können. Eine so eine Form, die sich so äußert, wenn die Folterknechte uns da im Griff haben, ist, dass wir selbst Anklage ausgeliefert sind. In diesem Prozess sind wir nicht immer nur die dann sagen, ja, der. Es kommt auch dieser Rückschluss, dass wir dann selbst Anklage, ja, wenn das nicht gewesen, wenn wir hätten irgendetwas anders gemacht und so weiter, dann kommen diese Dinge, ja, vielleicht bin ich dran schuld, vielleicht hätte das anders laufen können. Und dann merken wir, wie die Folterknechte in Gedanken ihr Unwesen treiben. Und mit dieser Selbstanklage mache ich auch Gott den Vorwurf, ich kann auch mit mir nicht zufrieden sein. Das heißt, ich klage dann nicht nur den anderen an, ich klage dann auch Gott an. Warum hast du das widerfahren lassen? Warum bin ich so, wie ich bin, dass das passieren konnte? Dass meine Kindheit so war? Warum bin ich so jemand, der sich so schnell ausnutzen lassen kann? Warum das mit dem Nein sagen? Warum lerne ich das nicht, dass ich Nein? Warum bin ich nicht selbstsicherer? Und dann kommen diese Selbstanklagen und es ist am Ende alles zerstörerisch. Es zerstört dich in deinem Selbstbewusstsein, es zerstört dich in deinem Vorwärtskommen, in deinem Denken über dich, in deiner ganzen Persönlichkeit. Und was noch eine perfide und eine so eine unterschwellige, schwierige und schwer zu entdeckende Dinge ist, die auch darauf zurückzuführen ist, dass wir oftmals nicht vergeben, ist, dass wir dann in eine so eine Opferrolle schlüpfen. Dass wir dann die Schuld anderer auf uns nehmen, weil wir vielleicht als Angst vor Ablehnung dem anderen dass es nicht sein darf. Wenn ich den anderen sage, das war Schuld, was er mir angetan hat, das kann irgendwie nicht sein, schon in Gedanken, lasse ich den Gedanken nicht zu, dann nehme ich die Schuld lieber auf mich, spiele das Opfer, damit ich in diesem Gedankengang sicher gehe, dann muss der andere mich ja annehmen. Und daraus folgt dann dieser logische Schluss, na, wenn das so ist, muss ich ihn ja auch nicht vergeben. Und dann hast du wirklich, wie man das gerne auch im Volksmund sagt, dann hat man in der Tat einen Teufelskreis. Ich vergebe nicht, weil ich bin das Opfer. Wenn ich das Opfer bin, muss ich nicht vergeben. Und du drehst dich im Kreis und du kommst dort nicht raus. Und das Einzige, diesen Ring durchzuschneiden, ist Vergebung. Eine weitere Sache, die uns das Wort Gottes noch sagt, die ich hier unbedingt noch mit anfügen möchte zu dem Thema Vergebung, ist, wenn wir nicht vergeben, gehen wir sehr gerne und sehr oft auch den Weg von Rache und Vergeltung. Auch das ist etwas, was uns die Bibel verbietet. Gott sagt eindeutig, dass er ein gerechter Richter ist, und dass er nichts ungestraft lässt. Gott lässt nichts ungestraft. Alle deine Sünden, die dir vergeben sind, sind dir nicht vergeben, weil der gute Opa im Himmel sagt, ach Schwamm drüber, hier hast du noch einen Bonbon, es geht schon. Sondern weil er sagt, das was du getan hast, muss ich verurteilen. Und er hat es verurteilt in Jesus Christus und in dem Kreuz auf Golgatha. Gott ist ein gerechter Richter. Aber wir müssen diese Schuld ans Kreuz von Golgatha bringen. Und jede Schuld, die nicht ans Kreuz von Golgatha gebracht ist, wird gerichtet werden. Und darum kümmert sich Gott. Nicht du. Nicht du hast die Aufgabe auf Rache und Vergeltung, sondern du vergibst. Und du vertraust Gott als den gerechten Richter. Er hat gesagt, 5. Mose 32, 35, kannst du dir aufschreiben, zu Hause könnt ihr das nachlesen, brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, Jesaja 59, 18, sind mehrere Stellen im Wort Gottes, dass die Rache ist mein, die Vergeltung ist Gottes Sache. Das ist also auch eine wichtige Geschichte, die wir in diesem Bereich dieser Vergebung, wenn wir über dieses Thema Vergebung reden, mit bedenken müssen. Also, zum Abschluss noch zu dem, was ich hierzu jetzt da sagen wollte. Diese Vergebung ist eigentlich ein Grund, eine Grundbasic, um aus verschiedenen Schwierigkeiten herauszukommen, um aus Bitterkeit herauszukommen und wirklich Freiheit zu erleben. Weil wir nach diesem Gleichnis, was ich vorgelesen habe, mit dem ungetreuen Knecht, wir sind, nachdem uns vergeben wurde, verpflichtet zu vergeben nach dem Wort Gottes. Und denkt immer dran, das, was dir vergeben wurde, ist unendlich größer, als was du je vergeben müsstest.
Ja, ich habe noch einen Gedanken dazu. Der ist einfach auch einfach aus dem Erleben, wenn wir darüber reden, warum jemand misstrauisch ist zum Beispiel. Hast du gut als ein Indiz dafür genannt, dass wenn man misstrauisch ist und weder Gott noch Menschen vertraut, ist ein Anzeichen dafür, dass man jemandem nicht vergeben hat. Und ich glaube, gerade in dem Bereich wird es ziemlich deutlich, dass es auch Menschen sein können, deren Schuld wir uns für den ersten Moment nicht bewusst sind. Und dort ist ein Bereich, wo der Heilige Geist uns Licht anmacht, wie das der Axel mit dem Baustrahler gesagt hat, Licht im Keller angeht, in unserem inneren Keller, weil es eine Tatsache ist, dass die Bibel davon spricht, dass wir darauf achten müssen, dass keine bittere Wurzel aufwächst, keine Wurzel von Bitterkeit. Und Bitterkeit ist im Prinzip festgefressenes Nichtvergeben. Wenn ich eine Weile lang genug nicht vergeben habe, dann ist das in mir eine Quelle von Bitterkeit, eine Quelle von Gift und ich werde zumindest mich, und Gottes Wort spricht davon, auch andere verunreinigen. Also wenn in mir etwas bitter ist, das bleibt nicht bei mir, das verunreinigt mich und auch andere. Und da gibt es einen Bereich, den der Heilige Geist offenbart, wenn wir ihn danach fragen, und der betrifft Sünden von anderen Menschen an uns, die wir selber vergessen haben, aber deren Auswirkungen wir spüren und wo wir irgendwann in unserem Leben die Entscheidung getroffen haben, das zahle ich dir heim, auf irgendeine Art und Weise. Also es gibt auch in dem Bereich Vergeben diesen unbewussten, für den ersten Moment nicht offenbaren Bereich. Und das sind oftmals die Wurzeln, aus denen Bitterkeit heraus gewachsen ist. Und es ist ein ganz sehr einfacher und auch ein sehr klarer Vorgang, wenn wir den Heiligen Geist fragen und sagen, lass mich das erkennen. Habe ich Bitterkeit? Habe ich jemandem nicht vergeben? Zahle ich jemandem innerlich eine Schuld heim, was mir so augenscheinlich fürs Erste gar nicht bewusst ist? Ich habe noch nie erlebt, dass das verborgen bleiben würde, wenn man den Heiligen Geist die Frage stellt. Immer, und zwar zu 100%, hat der Heilige Geist Situationen offenbart, die oftmals wirklich im Anfang unseres Lebens standen, wo uns Menschen Dinge verwehrt haben, die uns zustehen, sei es emotionale Wärme für einen Säugling, sei es gute Versorgung, sei es Sauberkeit, sei es Sicherheit und Geborgenheit, sei es das tiefe Bewusstsein, ich werde verstanden. Wenn uns dort in unseren grundsätzlichsten Lebensbedürfnissen haben wir, denke ich, alle an irgendeiner Stelle Mangel gehabt oder es kommt häufig vor, dass man da Mangel leidet. Und man entscheidet, man tut als Mensch darauf reagieren. Es gibt eine Reaktion auf das, wo Menschen an uns schuldig geworden sind, vor allen Dingen dann, wenn wir noch Kinder sind oder wenn wir uns vielleicht auch nicht mal daran erinnern können. Aber wir haben darauf reagiert. Und meistens haben wir damit reagiert, indem wir das innerlich, eine innerliche Rache, einen innerlichen Zorn auf diese Situation eingefressen haben. Und da es aber in der Vergangenheit liegt, an die wir uns jetzt nicht so augenscheinlich erinnern können, wirkt sich das in unserem Leben aus, dass wir aus unerklärlichen Gründen zornig sind, dass wir aus unerklärlichen Gründen bitter sind, dass wir aus unerklärlichen Gründen intuitiv an anderen was auslassen, was sie uns niemals angetan haben. Und dort wird der Heilige Geist Licht geben, wenn ihr sagt, Heiliger Geist, irgendwie, ich habe echten Zorn in mir oder ich habe Misstrauen in mir, ich vertraue eigentlich keinem Menschen. Das ist, finde ich, einer der wichtigsten Punkte, was du genannt hast, Frank, der auf so einer nicht sofort bewusste Geschichte von Nichtvergeben hinweist. Also wenn ich weder Gott noch Menschen wirklich vertraue, dann habe ich wahrscheinlich mal in meinem Leben den Entschluss getroffen, ich kann mich auf niemanden verlassen. Und der Entschluss ist eine Folge von einer falschen Behandlung, von einer Schuld, die jemand anderes an mir hatte. Und wenn ich so einen Entschluss gefasst habe, gilt der in meinem Leben so lange, bis er aufgelöst worden ist, bis ich diesem Menschen vergeben habe, bewusst und willentlich, und dann auch von dem Fluch oder von dem Ding, was ich da über mich selber gebracht habe, befreit werde. Das ist, ist ein Ansatz von der Überleitung zum nächsten Thema, wo wir auch uns über Segen und Fluch und Befreiung von Dämonen unterhalten. Oftmals haben Menschen durch solche Racheschwüre, kann man es mal nennen. Ich werde mal niemals jemanden vertrauen, aufgrund dessen, weil mein Vertrauen, was ich als Kind kindlich und natürlich hatte, ist enttäuscht worden. Und ich habe innerlich, ohne dass ich mich jetzt bewusst daran erinnern kann, die Entscheidung getroffen, ich vertraue niemanden. Damit schütze ich mich nämlich davor, dass mein Vertrauen wieder enttäuscht wird. Aber was die Wahrheit ist, ich zerstöre mein Leben damit. Und dieser Schutz schützt mich vor der Liebe Gottes und öffnet mich für dämonische Einflüsse und lässt in mir Bitterkeit aufwachsen. Und viele Menschen, die heute als erwachsene Menschen mit Bitterkeit zu tun haben, verschlossen sind, sich nicht öffnen, sich nicht anvertrauen, haben irgendwann in ihrem Leben den Entschluss getroffen, ich vertraue niemanden. Ihr könnt mich mal. Ich kann mich niemandem anvertrauen, ich habe es erlebt, mein Vertrauen ist enttäuscht worden, mein Vertrauen ist missbraucht worden. Nun sorge ich selbst für mein Leben. Ihr werdet schon sehen, ich komme klar. Das sind die Menschen, die hart werden, die bitter werden, die, an die man nicht so richtig ran kann. Die haben irgendwann mal so einen Entschluss getroffen und dieser Spruch gilt, auch wenn man sich nicht daran erinnern kann. Und auch das ist eigentlich einer, wenn man so in seelsorgerlichen Sachen mit Menschen redet, eine der Hauptfestungen, die der Heilige Geist einreißt durch das Blut Jesu. Und auch der Hauptschlüssel oft, dass Menschen in Freiheit kommen. Und an dieser Stelle ist es die Lösung zu sagen, Heiliger Geist, lass mir offenbar sein, wo ich nicht vergeben habe, aufgrund einer Verletzung, die mir zugefügt worden ist, an die ich mich jetzt konkret nicht erinnern kann. Und ich verspreche es euch, jeden, der hier ist, wenn du diese Frage dem Heiligen Geist stellst, der Heilige Geist macht es offenbar. Und wenn der Heilige Geist dir nichts offenbar macht, dann sei getrost, dann ist okay. Aber wenn du ehrlich die Frage stellst, lass mich sehen, ich komme in dem Lebensbereich nicht zurecht. Mir fällt es total schwer, mich wirklich auf Gott zu verlassen. Ich kann nicht glauben, dass das gut geht und dass mir es gut geht, wenn ich mich auf Gott verlasse. Im tiefsten Inneren, ich weiß das mit meinem Kopf, ja, aber im tiefsten Inneren kriege ich Panik, wenn mir eine Situation außer Kontrolle zu geraten droht. Und da steigt mir eine Angst auf, wenn ich irgendwas nicht unter meiner Kontrolle habe. Das ist ein Rückschluss darauf, dass du jemanden nicht vergeben hast, der dein Vertrauen enttäuscht hatte. Und die Lösung dafür ist, dem Heiligen Geist zu fragen, wann war das? Wer war das? Und der Heilige Geist macht es schnell offenbar. Und dann erinnerst du dich auch wahrscheinlich sehr schnell durch den Heiligen Geist an eine Situation, an einen konkreten Spruch. Und dann ist die Herausforderung zu sagen, ja, ich vergebe meinem Vater. Hauptsächlich, ganz häufig kommt sowas durch die Feder. Gott hat einfach Federn die Autorität gegeben, der Propheten, der König und der Priester in der Familie zu sein. Und wenn Väter in diesem Bereich an ihren Kindern schuldig sind, hat das oft tiefere Auswirkungen, als wenn das die Mütter sind. Ist einfach eine Tatsache. Aber auch natürlich gilt es auch für Mütter. Und wenn der Heilige Geist dir das gezeigt hat, dann bist du herausgefordert zu sagen, ich vergebe, ich erlasse meinem Elternteil den Mangel, den er in meinem Leben hinterlassen hat. Ich zahle ihm nichts mehr heim, ich fordere nichts mehr innerlich ein, ich erlasse ihm diese Schuld, diese 100 Denare. Ich erlasse sie, ich verzichte darauf, ich will sie nicht mehr haben. Ich erwarte es nicht mehr insgeheim, dass sie das irgendwie wieder gut machen. Vergeben heißt, ich verzichte darauf, dass derjenige die Sache, die er an mir schuldig ist, wieder gut macht. Die 100 Denare sind Flöten. Der hat die 100 Denare nicht, du kriegst die 100 Denare nicht, wenn du vergibst. Aber wenn du nicht vergibst, bleibt die Schuld von 60 Millionen Tageslöhnen bestehen. Und gehen wir von einem Tageslohn von 50 Euro aus. 60 Millionen mal 50 sind 300 Millionen. 60 Millionen mal 50.
Das sind 3 Milliarden.
Das sind 3 Milliarden, ne? Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Aber okay. Lass uns das mal, manchmal ist es wichtig, weil das sind Zahlen, mit denen wir umgehen können. Wenn ich darauf bestehe, dass ich die 100 mal 50 sind 5000, dass ich die 5000 Euro bekommen muss, das ist eine reale Schuld. Eine Schuld ist eine Schuld, es ist nicht nichts gewesen. Aber den Wert von vergleichsweise 5000 Euro übersteigt es laut Gottes Wort nicht, was jemals mir jemand antun könnte. Tue ich das nicht, hat Gott an mich den Anspruch von 3 Milliarden Euro. Und Jesus gebraucht verschiedene Gleichnisse, wo er an unseren Vernunft appelliert, rechnen zu können. Auch mit dem Schatz im Ackerfeld ist so eine Sache. Der Kaufmann hat klug gerechnet. Aber wir können es nicht einfach so aus dem Verstand sagen, wir müssen, ja, ich erkenne an, ich demütige mich und ich verzichte auf meine Forderung. Es ist ein Akt von sich demütigen. Rein die rechnerische, verstandesmäßige Überlegung ist lediglich eine Hilfe, aber ich habe erst dann vergeben, wenn ich wirklich verzichte, sage, ich erlasse das. Ich fordere jetzt nicht mehr insgeheim von meinem Vater oder von meiner Mutter, dass sie das eigentlich hätten anders machen müssen. Weil ich ja jetzt so unter den Folgen leide, sei es äußerlich, sei es emotional. Wenn ich das erlasse, dann komme ich in Freiheit und dann kann ich den Spruch auflösen, den ich damals unbewusst gemacht habe, und dann bin ich frei auch von dem Fluch, den ich dadurch über mich selber gebracht habe. Das wollte ich gern zu diesem Thema anfügen. Wir können, weiß nicht, wie du denkst, ob wir jetzt da noch uns Zeit nehmen zum Beten, dem Heiligen Geist Raum geben, das offenbar zu machen, oder würdest du das gerne auch noch ein bisschen vertiefen? Ja, mach mal. Tu mal. Konzept. Mach das, Frank.
Also ich hatte mir das schon zu Hause ein bisschen überlegt, dass das vielleicht doch eher ein bisschen mehr Zeit braucht für jeden von euch, da in Ruhe nachzudenken. Und ich weiß nicht, ob du mir jetzt gebetsmäßig da wirklich dazu da einsteigen würden. Also ich denke, an vielen Stellen ist dort auch eine seelsorgerliche Geschichte notwendig, um dort mal weiterzukommen. Mir persönlich wäre es noch wichtig, ich habe am Ende dieser Lehre noch ein paar andere Gebiete, die jetzt über das hinausgehen, von dieser Sache Vergangenheit, Vergebung, meine eigenen Sünden und mein Charakter. Weil mir ist es wichtig, das noch ein bisschen zu sagen, weil das auch Dinge sind, die aus der Vergangenheit oder unserem jetzigen Leben sehr gerne sehr viele Fallstricke und dieser Gummibandeffekt dort auch auftritt. Und weil ich das gern möchte, dass ihr da die Chance habt, über das, was wir zumindest wissen, was uns auch schon so begegnet ist, wo wir sagen, hier musst du mal was aufräumen, hier musst du mal was in Ordnung bringen, wollte ich gern euch in dieser Lehre das noch mit nahe bringen, dass ihr auch auf diesen Gebieten mal etwas beleuchtet und sagt, könnte es sein, hier an dem, das trifft mich, hier muss ich mal was aufräumen, hier muss ich mal was abschneiden oder mal was richtig stellen, die Sache an den richtigen Ort zu stellen. Ein weiterer Bereich, der mir da aufgefallen ist und den ich euch ans Herz legen möchte zu prüfen, ist der Bereich meiner Beziehungen. Alle Beziehungen, die wir untereinander haben, Eltern, Ehepartner, Kinder, Verwandtschaft, Freundschaft. Dort habe ich festgestellt, dass es dort auch sehr oft Schieflagen gibt und ungute Bindungen, die nicht richtig sind. Und ich möchte euch da eine Bibelstelle vorlesen, aus Lukas 14, 25 bis 26. Ich lese gleich mal vor, brauchen wir nicht aufschlagen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Ziemlich krasse Stelle, Lukas 14, 25 und 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Hier bin ich persönlich sehr oft auf diesen Fall getroffen, dass da Leute das dann einfach so unkommentiert lesen, sagen, das ist so krass, das kann man ja gar nicht machen. Und sie missachten da, dass eigentlich, dass ich die Mühe, dass man in Ruhe zu betrachten, was meint das Wort Gottes damit. Ein was, worüber wir sehr schnell stolpern, ist, ich kann doch nicht Vater und Mutter hassen, auf der anderen Seite steht wieder das vierte Gebot, ich soll Vater und Mutter ehren und so weiter. Wie funktioniert denn das hier? Wo widerspricht sich denn hier die Bibel? Die Bibel widerspricht sich hier nicht. Im Urtext ist hier eine andere Grundbedeutung in diesem Wort. Und zwar bezieht sich das hier nicht auf ein bösartiges Gefühl, wie wir das vom Hassen her kennen, sondern ein Verschmähen oder Zurückstellen um des Herrn willen. Mit anderen Worten ausgedrückt, dieses, was im griechischen Urtext damit gemeint ist, jemand, also egal wie, Eltern, Ehepartner, Kinder, Verwandtschaft oder Freunde, jemand oder jede andere Belange deines Lebens von sich wegstellen an den richtigen Platz und ihnen nicht erlauben, dich in der Nachfolge zu behindern. Das ist das, was im tiefen Kern mit diesem Hassen da gemeint ist. Nicht, dass du jemand sauer und stinkig auf jemand sein sollst, sondern alles zurückstellen an den richtigen Platz und zwar alles das, was dich an der Nachfolge behindert. Und dort haben wir die Erfahrung gemacht, dass besonders eben in Beziehungen zu Eltern oder zu Kindern manchmal ganz seltsame Dinge sind. Seelische Bindungen, Beziehungen, die dich am Weiterkommen hindern, die am Ende Manipulation sind. Und das könnte man noch tiefer beleuchten. Ich wollte es einfach nur mal in dieser, weil ich glaube, das gehört zu dem Aufräumen der Vergangenheit, dass es Dinge gibt, die auch in unseren Beziehungen, wo eben dann Beziehungen zu den Eltern, zu den Kindern oder auch Freundschaften, Verwandtschaften einen höheren Stellenwert einnehmen wie der Herr. Und damit ist es Götzendienst. Damit ist es Götzendienst. Das heißt, unsere Kinder, die uns anvertraut sind und die, für die wir sorgen sollen, wie es der Jan gesagt hat, auch besonders als Väter, als König, Priester und als Schutz für die Familie, können auf der anderen Seite eben zu Götzendienst werden, wenn sie nicht an der richtigen Stelle stehen und sie uns am Ende bei der Nachfolge hindern. Matthäus 10, Vers 37 drückt das Jesus so aus, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und nochmal auf die Lukas-Stelle, diese letzte Geschichte, so kann er nicht mein Jünger sein. Er kann nicht ein Jünger sein. Und das, was wir hier tun wollen, ist ein Leben in Jüngerschaft. Nicht eine Kirche, wo es ein bisschen modern zugeht, sondern ein Leben in Jüngerschaft. Das ist das, was Gemeinde ist. Und das ist auch das, was wir wollen. Eine Frage, es gibt da noch einige Bibelstellen, ihr könnt dann auch mal zum Beispiel unter dem Thema Lohn der Nachfolge. Also dort, da gehe ich jetzt nicht tiefer rein, aber auch das ist nicht umsonst. Das ist wie die Vergebung. Es ist nicht umsonst, wenn du diese 100 Denare vergibst. Wenn du siehst, was du da bei diesem Wer um meinetwillen, Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Frau, Kinder, Äcker und so weiter verlassen wird, um meines Namens willen, wird es hundertfältig empfangen in dieser Zeit und das ewige Leben erben. Ja, da gibt es mehrere Parallelstellen, Matthäus 19, 27, und dann könnt ihr euch da mal durchhangeln. Ich mache das hier mal ein bisschen kürzer. Also diese Geschichte, dass wir das in den richtigen Platz stellen, auch unsere Beziehungen, unsere Verwandtschaften, unsere Freundschaften, das hat auch einen Lohn. Aber es darf nichts über den Herrn stehen. Und eine Frage zu dem Thema Bereich unserer Beziehungen, da ist immer eine sehr sinnvolle Frage, die ihr euch da merken könnt, bei allen Freundschaften, weil man immer sagt, ja was denn, dürfen wir jetzt mit keinen, dürfen wir mit unserer Verwandtschaft keinen Kontakt mehr haben, ist jetzt jeder gottlose Freund für mich gestorben und so weiter, ist jetzt hier, es wird ja immer enger, ne, habe ich am Anfang gesagt, sondern es wird freier, wenn wir mit dem Herrn gehen. Und da gibt es eine Frage, die ihr euch da stellen müsst, die ist sehr sinnvoll, bei dem ganzen Thema Verwandtschaft und Freundschaft. Wer prägt wen? Wenn du derjenige bist, der deine gottlosen Freunde prägt, dann sei gesegnet und kräftig prägen. Wenn du derjenige bist, der in deiner Verwandtschaft der Einzige bist, der mal außer Bildzeitungsstreit noch ein anderes Thema bringt und die sagen, oh, das ist schön, wenn du da bist, reden wir mal von was anderem. Preis dem Herrn. Wenn du aber von der Geburtstagsfeier permanent wiederkommst und genau weißt, dass dein blöder Glaube eigentlich nicht so richtig ist und du am liebsten in der Familie da gar keinen Mund auftun willst, da ist die Frage, ob du die Woche dreimal hingehen musst. Das sind, also dort sind so Dinge, wo wir gucken müssen, welchen Stellenwert hat denn was und wer prägt wen. Eine weitere Sache, wo oft ein Stolperstein liegt, ist der Bereich meiner Erfahrungen. Wir sind oftmals geprägt von den Dingen, was wir erfahren haben, was wir erlebt haben, und diese Prägung und diese Einflüsse von außen versuchen dann irgendwie den Maßstab aufzurichten, was richtig ist. Hier spielt etwas rein, den Bereich meiner Erfahrung, dass wir sehr oft da nur auf das zurückgreifen, was wir zum Beispiel in unseren Eltern gesehen haben, als Vorbilder. Wir machen es einfach instinktiv auch so. Und werden von vielen Dingen geprägt, die nicht aus dem Wort Gottes sind. Und deswegen ist es wichtig, lebe nicht aus den Erfahrungen, sondern lebe aus dem Wort. Kannst du mal merken, zum Schluss? Ja. Also das ist auch so im Bereich, dass die Erfahrungen, hier müsst ihr euch merken, dass wir diese Dinge immer mit dem Wort Gottes vergleichen müssen. Weil es ist eine Zeit eingetreten, wo wir sagen, dass wenn wir heutzutage zu dem biblischen Standard zurückkommen, erscheint das fast abnorm, wenn wir zur normalen Normalität. Nur das normale Zurückkommen zur normalen Normalität, das Standardwort Gottes, das erscheint heutzutage als absolut abnormal. Und da müssen wir genau aufpassen, dass wir da die richtigen Dinge vom Wort Gottes her als Maßstab nehmen und das uns darauf immer wieder besinnen. Und dann nenne ich euch noch, erkläre ich vielleicht nicht, ihr könnt es euch mal aufschreiben, ein so ein Bereich, was auch so eine Sache ist, wo wir immer wieder auch diesen Gummiband-Effekt sehen und was eine ganz beliebte Sache ist, ist dieser ganze Bereich Sorgen. Sich Sorgen zu machen. Sorge ist die negative Form von Glauben. Und schreibt euch dazu mal auf, 1. Petrus 5, Vers 7. Demütigt euch vor Gott und unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Immer wieder sich Sorgen zu machen, wenn du da permanent wirklich da nicht dich erwehren kannst in Gedanken, da musst du gebetsmäßig da vorgehen, weil das ist etwas, was dich sehr gerne immer wieder zurückziehen will. Und ein Bereich, der sich lohnt anzuschauen, wenn wir um das ganze Aufräumen der Vergangenheit und die ganzen Bereiche in unserem Leben mitschauen, es ist dieser ganze Bereich meiner Wünsche und Ziele. Ihr glaubt gar nicht, wie viel die Menschen am Ende innerlich doch festgelegt sein sind. Ich, was ich will, will ich. Und ich muss mir auch mal. Und wir verkennen und gehen an dem Ziel vorbei, was die Bibel sagt, Matthäus 6, Vers 33, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und dann ist Gott treu und gerecht und wird uns alles andere dazugeben. Also das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, dass wir diesen Bereich von Zeit zu Zeit auch Gott hingeben, am Start sowieso, sich mal zu prüfen, was sind meine Wünsche, was sind meine Ziele, muss ich Prioritäten ordnen oder sind es meine Wünsche und Ziele, die mich immer wieder im Glaubensleben zurückziehen, weil ich falsche Dinge oder Dinge, die nicht am richtigen Platz sind, einfach nicht bereit bin einzuordnen. Ich habe da so einen schönen Merksatz, vielleicht zum Ende noch. Ein Mensch, der etwas will, sucht Wege. Und ein Mensch, der etwas nicht will, sucht Gründe. Daran kann man sehr gut ablesen, ob jemand etwas wirklich will oder ob er es nicht will. Ein Mensch, der etwas will, sucht Wege. Und ein Mensch, der etwas nicht will, sucht Gründe. Kannst du in einem normalen Gespräch ganz schnell feststellen, ob der Mensch im Herzen will. Will er dem Herrn nachfolgen? Will er offen leben? Will er transparent sein? Will er sich korrigieren lassen? Will er sich Mühe geben, mehr mit Gott in Kontakt zu kommen? Oder gibt es da immer Gründe, warum das nicht geht oder das nicht geht? Ja, ich denke, ihr Lieben, dass wir hier eine Fülle von Informationen bekommen haben zu diesem Thema und es lohnt sich, dass wir dort wirklich das ernst nehmen, dass wir aufräumen in unserer Vergangenheit, dass wir mit den Dingen ernst machen. Denkt besonders an diesen ganzen Bereich der Vergebung, der uns gefangen hält, wenn wir dort nicht das richtig behandeln und denkt daran, es ist ein Gebiet, wo Gott sagt, ich will euch frei machen. Das ist das Ziel, wo Gott immer wieder sagt, ich möchte nicht die gebundenen Kinder, ich möchte nicht dieses mühselige Glaubensleben, dieses drei Schritte vor, zwei zurück. Und das ist schon ein guter Schnitt, meistens geht es zwei vor, drei zurück. Also denkt daran, Jesus und der Vater im Himmel hat in seinem Wort uns das alles gegeben und hat uns die Fähigkeit gegeben, das auch zu überwinden. Alles, was dazu nötig ist. Wir haben das oft gesagt in unseren Predigten. Das, was Gott von uns erwartet in unserem Leben der Nachfolge, all das, was er erwartet, ist auch machbar. Es gibt nichts, was Gott im Wort Gottes sagt und sagt, hier musst du vergeben, hier solltest du Prioritäten ordnen oder hier solltest du neue Entscheidungen treffen. Nichts, was er erwartet im Wort Gottes, ist irgendwie nicht machbar. Es ist alles machbar. Und darauf, das wollte ich vielleicht so als letzten Satz euch sagen, dass es eine wirkliche positive Richtung ist und ein Weg des Sieges, den wir hier begehen wollen. Amen. Amen.